Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Kanupolo, jetzt unser Thema und wir blicken zurück auf die Weltmeisterschaften der Damen, Herren und U21 in Kanada. Die ist ja kürzlich am Wochenende zu Ende gegangen und mittlerweile haben sich die deutschen Athleten nach ihrer wirklich erfolgreichen WM auch wieder in Deutschland eingefunden. Wenn wir einfach mal auf die Rankings gucken, die U21-Damen sind Weltmeister geworden, die Damen sind Weltmeister, die Herren sind Weltmeister und die U21-Herren auch noch Vize-Weltmeister. Also wirklich tolle Ergebnisse, die da eingefahren wurden und das, obwohl die Bedingungen aus diversen Gründen sehr, sehr schwierig waren vor den diesjährigen Weltmeisterschaften in Kanada. Wir haben euch ja im Vorfeld dieser Wettkämpfe schon vor allen Dingen über die U21-Damen berichtet und deshalb freue ich mich auch besonders, dass Marc Ullmann, einer der beiden Bundestrainer der U21-Damen, wieder mit bei uns ist und uns ein bisschen erzählen kann aus Kanada, wie er und wie die Mannschaft das Ganze vor allen Dingen dort erlebt haben. Hallo Marc.
Hallo Malte, grüß dich.
Ja Marc, ich sagte schon, für die U21-Damen ziemlich schwierige Bedingungen überhaupt nach Kanada zu kommen. Wir haben ja hier auf meinsportradio.de vor einem halben Jahr auch die Crowdfunding-Aktion begleitet, die nötig war, damit ihr das Team überhaupt nach Kanada kriegt. Die war ja zum Glück sehr erfolgreich und hat sich ja am Ende dann auch im Titelgewinn ausgezahlt.
Ja, wir sind da wirklich mehr als glücklich, weil wir hatten ja das Ganze laufen lassen unter Mission WM-Titelverteidigung und wenn du es dann am Ende tatsächlich auch noch hinkriegst, das, was du eigentlich dir erwünscht und irgendwie ja auch versprichst, dann ist es umso schöner. Und ja, wir sind wirklich mega glücklich. Es war ein Turnier, was wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Das war bei den ersten Spielen noch so ein bisschen Sand im Getriebe, wie man immer so schön sagt. Und dann haben wir uns wirklich das, was wir die letzten Jahre auch sehr oft gekonnt haben, uns wirklich in dem Turnier auch gesteigert und hinten raus an dem Finaltag dann unsere beiden besten Spiele gemacht im Halbfinale und im Finale. Ja, und jetzt sind wir extrem glücklich, haben jetzt zum vierten Mal in Folge den WM-Titel mehr oder weniger verteidigt und damit auch echt einen neuen Rekord aufgestellt. Und ich habe es schon mal gesagt, es ist halt, einen WM-Titel zu holen, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Allgemeintitel zu holen ist nicht einfach, aber dann das Jahr für Jahr irgendwie zu schaffen, das Ganze zu verteidigen. Die anderen Teams, die werden nicht schlechter. Und großes Lob an die Mannschaft, großes Lob an das Umfeld, was uns natürlich auch sehr geholfen hat und auch vor Ort. Und ich kann einfach nur sagen, dass wir überglücklich sind und jetzt aber auch alles ziemlich kaputt.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast die schwierige Gruppenphase auch schon angesprochen gehabt. Niederlage gegen Frankreich, Sieg gegen die Niederlande, ein klarer Sieg und dann das 3:3 Unentschieden gegen Polen. Wo habt ihr die Gründe gesehen, dass es eben, wie du eben sagtest, also ein Stolperstart war?
Das ist eine gute Frage. Also normalerweise waren wir die ganze Saison über und auch die letzten Jahre haben wir so in der Defensive echt richtig gut gestanden und dann wirklich nicht viel zugelassen und vorne war es dann eher so, wo wir gesagt haben, naja, da haben wir noch so ein paar Schrauben. Diesmal war es irgendwie ein bisschen umgekehrt. Wir waren in der Offensive, hat es eigentlich von vornherein ganz gut geklappt, aber wir standen irgendwie hinten nicht so gut und gute Frage. Also es kann natürlich auch sein, du wirst es wahrscheinlich auch noch gleich ansprechen, wir hatten nun auch noch kurz vor der WM einen ziemlich tragischen Todesfall. Und vielleicht hing es auch noch so ein bisschen in den Köpfen von jedem Einzelnen. Also es war die ganze Zeit da. Wir haben uns versucht, auf den Sport zu konzentrieren, aber ganz so einfach war es nicht. Und ich glaube, dass da sicherlich ein Teil mit reingespielt hat. Und dann haben wir es ja geschafft, dass wir die Stellschrauben zumindest so gestellt haben, dass wir dann hinten raus immer wieder das leisten konnten, was wir halt wollten und dann eigentlich unsere besten Spiele abgerufen haben, ja.
Ja, vor allem dann auch im Halbfinale dieses umkämpfte Spiel gegen die Britinnen 4:3 am Ende gewonnen, das wogte richtig hin und her. Da war Psyche gefordert, da war Physis gefordert, da war ja eigentlich komplett ganzheitlich gefordert.
Ja, in jedem Fall, zumal dann auch in dem Spiel auch nochmal so eine Ausnahmesituation aufgetreten ist, dass eine Spielerin von uns, die hat sich halt mit einer Eskimo-Rolle gedreht, was überhaupt kein Thema ist, das machen die x-mal im Training und x-mal im Spiel. Sie meinte nur in dem Moment, sie hat so viel Wasser geschluckt, dass sie halt hochkam und keine Luft gekriegt hat. Und das war halt echt so eine Szene, wo ich dann halt auch auf die gegenüberliegende Seite noch bin. Sie hing da, hat keine Luft gekriegt, war mega panisch. Was für mich natürlich dann auch im ersten Moment, ich versuchte dann auch ruhig zu bleiben und sie dann im Endeffekt so ein bisschen runterzuholen und zu beruhigen, weil die Panik in den Augen halt einfach war. Und das hatte dann auch alles funktioniert, hat aber der Mannschaft jetzt alles andere als nochmal einen Kick nach oben gegeben. Das heißt, die Mannschaft war dann ein bisschen verunsichert, weil sie auch erstmal nicht spielen konnte und das Spiel unterbrochen war eine ganze Zeit und hinten raus war es dann echt so ein Kampfakt, dass wir dann dieses 4:3 noch irgendwie über die Zeit gekriegt haben. Und aber so ist es halt. Im Sport passieren manchmal auch Sachen, mit denen man nicht rechnet und da musst du halt anständig drauf reagieren und am Ende müssen wir auch sagen, haben wir in dem Spiel auch ein bisschen Glück gehabt.
Aber im Finale dann ganz deutlich gewonnen, 5-1 gegen Polen euch durchgesetzt. War das so leicht, wie es jetzt auf dem Papier einfach aussieht? 5-1, das klingt nach einer ganz einfachen Nummer.
Ja, also die erste Halbzeit, die war wesentlich ausgeglichener. In der zweiten, glaube ich, waren wir das bessere Team, kann man so sagen. Man muss dazu auch sagen, wir haben in den letzten 4 Großereignissen, also 2-mal WM und 2-mal EM, jeweils immer gegen Polen im Endspiel gestanden. Und wir haben auch die 3 Male davor gewonnen. Und das heißt, ich wusste, für den Kopf ist es eine Geschichte, die Polen gehen rein und sagen, hey, wir haben die letzten 3 Finals verloren. Und wir können sagen, hey, wir haben die letzten 3 Finals gegen Polen gewonnen. Also da hatten wir einfach eindeutig einen Vorteil, einfach vom Mentalen. Das hat eigentlich für die Mädels schon fast gereicht. Wir kennen die Polen in- und auswendig und wir wussten so ungefähr, was haben sie für Möglichkeiten, was können sie machen. Und ich glaube einfach, wir haben das Team auch sehr gut eingestellt. Das Team hat hervorragend reagiert. Und gerade in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann, glaube ich, verdient den WM-Titel geholt.
Und damit dann eben diesen Titel, den ihr schon mal gewonnen hattet, verteidigt und diese große Aufgabe dann noch geschafft. Dank auch dieser Crowdfunding-Aktion, da sagen wir natürlich nochmal allen Danke, die sich da beteiligt haben und die es letztlich möglich gemacht haben. Denn es war ja dringend nötig, dass ihr die Kohle da einsammelt.
Ja, vielen Dank an der Stelle. Also ich kann es noch genauso sagen, wir wären wahrscheinlich mit dem Team so nicht in der Konstellation gefahren, wenn wir das Geld nicht zusammengekriegt hätten. Ja, also es hätte sicherlich noch ein, zwei andere zumindest Ansätze gegeben, wenn wir es nicht geschafft hätten, dass wir noch ein bisschen was zusammenbekommen. Aber also so wie es jetzt gelaufen ist, war es für uns am Ende wirklich tatsächlich optimal. Und vielen Dank an alle, die dort mitgeholfen haben, die uns unterstützt haben. Und eine riesengeile Aktion. Und hinten raus natürlich auch noch der perfekte Abschluss der ganzen Geschichte.
Und der perfekte Abschluss würde ja noch perfekter, weil eben auch die Damen und die Herren Weltmeister geworden sind und die U21-Herren eben auch noch Vize-Weltmeister wurden. Und du hast ja diese schwierigen Bedingungen, unter der in alle Teams letztlich aus Deutschland an den Start gegangen sind, angesprochen, nämlich diesen tragischen Todesfall kurz vor WM-Start. Fiete Junge, ein erst 26 Jahre alter Hannoveraner, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Das hat die ganze Mannschaft, das hat das ganze Team natürlich stark mitgenommen.
Ja, wir waren im Endeffekt, in den letzten Planungen vor der Abreise und dann kriegst du halt so eine Horrormeldung. Wobei gerade Fiete auch ein ehemaliger U21-Spieler ist, der sich halt die letzten Jahre so gut entwickelt hat, dass er zu einem der besten Spieler weltweit geworden ist. Und halt einfach jemand immer mit einem Lächeln im Gesicht, immer gut drauf, großer Wunsch, Weltmeister werden mit dem Team, weil die Herren haben das in 24 Jahren Weltmeisterschaftshistorie im Kanu-Polo noch nie geschafft, obwohl sie World Games gewonnen haben, Europameister geworden sind, aber dieser Weltmeistertitel stand halt noch an. Und wenn du dann natürlich so einen Schlag reinkriegst, das war für alle, wir wussten am Anfang auch gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Also ich hätte auch alles verstanden, wenn Leute gesagt hätten, wir treten allgemein nicht an als Team oder die Herren ziehen sich zurück, weil sie es nicht möchten. Und die Familie hat aber auch gesagt, Leute, bitte tut mir einen Gefallen, macht das. Und so lief das halt. Wir haben alle versucht, ein bisschen zu unterdrücken. Für die Herren muss es brutal gewesen sein. Zumal auch noch ein Spieler nachnominiert wurde, der auch am Anfang gesagt hat, Leute, ich will da eigentlich gar nicht spielen. Und ich glaube, am Ende lief es natürlich in dem Sinne optimal. Und es war halt mega emotional, halt auch der Finaltag, weil die Weste hatten wir noch bei, beziehungsweise der Trainer von den Herren hatte die noch bei. Und Es waren halt bei allen Tränen in den Augen und das ist auch komplett nachvollziehbar. Und war sicherlich ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt, zumal auch noch kurz vorm Abflug der Herren die Beerdigung war. Also war so eine Geschichte, die will man natürlich nicht allzu oft erleben und am besten gar nicht. Aber ich glaube, jeder hat versucht, da das Beste am Ende draus zu machen, wobei das Beste natürlich in Anführungszeichen steht.
Aber was sind da so Methoden, die ein Trainer da anwenden kann, der selbst dann eben auch betroffen ist, selber auch mitgenommen ist von so einem Schicksalsschlag, natürlich auch mittrauert. Was kann man da aus Trainersicht tun?
Also ich kann es jetzt nur für mich sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mich mit meiner Trainerin, mit Jenny, zusammengetan. Wir haben gesagt, pass auf, was ist die Vorgehensweise? Und wir haben einfach gesagt, Leute, passt auf, weil wir haben uns ja alle vom Abflug auch nicht mehr so wirklich gesehen, weil wir verschieden angereist sind und haben dann gesagt, an Zeitpunkt X drüben an diesem Treffpunkt, den wir haben, bevor wir quasi in unser Haus reinziehen, setzen wir uns an dem Abend alle zusammen und reden offen drüber. Und jeder kann dort sagen und tun, was er möchte. Jeder kann weinen, wann er möchte. Wenn er traurig ist, ist er traurig. Er kann zu jedem von uns kommen. Wir gehen damit halt komplett offen um, weil jeder da natürlich auch anders drauf reagiert und andere Emotionen zeigt. Und ich glaube, das war für alle wahrscheinlich die fairste und beste Variante. Jeder konnte sich mit dem auseinandersetzen, mit dem er wollte. Er konnte sich das für sich selber machen. Er konnte mit uns reden. Er konnte mit seinen Eltern reden, mit Freunden, mit Mannschaftskollegen, keine Ahnung. Jeder hat es halt für sich gemacht, nur wir haben es gleich von vornherein alles ganz offen gelassen. Und wenn jemand gesagt hätte, Leute, ich kann nicht spielen, dann hätte er natürlich auch nicht gespielt. Also Sport ist schön, Sport ist toll und es gehört auch extrem zu meinem Leben dazu. Bloß in so Momenten wird dir halt auch immer wieder mal aufgezeigt, dass es noch wirklich wesentlich wichtigere Sachen im Leben gibt, außer Sport und Arbeit und Streit, sondern dass man mal ja einfach geerdeter sein soll und einfach das Leben genießen von Minute zu Minute und von Tag zu Tag. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut gefahren.
Mhm. Denn die Erfolge sprechen dann am Ende auch für sich, dass es dann zumindest nicht vorderan in den Köpfen der Spieler war und Spielerinnen und Spieler war, sondern dass sie sich dann trotz dieser Trauer, trotz dieser schweren Situation dann auf ihren Sport dann auch konzentrieren konnten. Manchmal sagt man ja auch, Sport in solchen Fällen auch von daher gut, weil er einfach ablenkt und weil sie sich auf dieses große Ziel alle fokussieren konnten.
Ja, eindeutig. Also ich glaube schon, dass es natürlich abgelenkt hat und du hast innerhalb dieser WM hast du dich nicht so oft damit auseinandergesetzt. Also ich glaube, das Extremste war es dann tatsächlich immer wieder bei den Herren und auch gerade an dem Finaltag der Herren und der Damen, als dann beide Teams ins Halbfinale und ins Endspiel rein sind. Und wir wussten, dass das Endspiel bei den Herren halt völlig im Endeffekt mit diesem ja Nebengeräuschen Anführungszeichen zusammenhängt und dass natürlich jetzt alle wollten, dass wir jetzt zumindest den Titel da holen und sich da auch wirklich jeder von den Herren, die haben sich so eingeschworen und vor dem Turnier und haben gesagt, hey, wir sind jetzt noch enger zusammengerückt, was man glaube ich auch einfach nachvollziehen kann. Und ja, das war das große Ziel, wir haben es hinten raus geschafft und dann waren halt die Emotionen halt komplett da und ich glaube, da war auch keiner auf der Tribüne, der nicht geweint hat. Ich muss dazu sagen, die anderen Teams und diese ganze Kanu-Polo-Familie war halt unfassbar, wie viel wir da an ja Liebe und Dankbarkeit irgendwie gekriegt haben, auch schon im Vorhinein, als die es wussten, was passiert ist und haben auch mit uns versucht, alles abzusprechen, haben gesagt, wie können wir reagieren, wie können wir helfen, was können wir machen. Also da war jedes Team so involviert, dass sie sehr viel Mitgefühl gezeigt haben und das hat natürlich auch extrem gut getan. Und das war jetzt nicht übertrieben bei der WM, dass dann irgendwie alle 3 Sekunden jemand ankam, sondern sie haben es im Vorhinein gemacht und im Nachhinein und ich glaube, am Ende kann man tatsächlich sagen, dass uns jeder auch zumindest bei den Herren den Titel gewünscht hat.
Und der wurde dann eben mit 3:1 im Finale gegen Italien eingefahren und die Italiener, das waren übrigens die amtierenden Weltmeister. Also es zeigt auch mal, wie schwer dann so eine Titelverteidigung ist. Du hattest es ja eingangs schon am Beispiel deiner U21-Damen geschildert. Die Damen des Deutschen Kanubundes sind eben auch dann Weltmeister geworden. Die haben gegen Großbritannien mit 3:1 gewonnen. Auch das klingt erstmal souverän. Wie haben die das Turnier überstanden, jetzt rein aufs Sportliche gesehen?
Die haben das Turnier sehr souverän gespielt. Also bei den Damen war es ja so, sie haben vor 2 Jahren ihren Weltmeistertitel quasi verloren an Neuseeland, haben danach gesagt, wir wollen uns den zurückholen. Und das war im Endeffekt so die Mission für die Damen, zu sagen, hey, wir wollen den WM-Titel wieder zurück. Die Britinnen haben am Anfang der Saison wieder 2 sehr starke Spielerinnen wieder mit in ihren Kader reingenommen, womit klar war, dass die Mannschaft dann wieder wesentlich stärker sein wird und wahrscheinlich der Hauptkonkurrent mit unter anderem vom deutschen Team neben Neuseeland und wahrscheinlich den Franzosen. Und genau so ist es dann am Ende gekommen. Also die deutschen Damen haben kein Spiel verloren. Ich glaube, sie haben sogar alle Spiele gewonnen während dieser Weltmeisterschaft. Und hinten raus auch das Finale gegen Großbritannien war souverän. Also sie haben im Endeffekt alles richtig gemacht. Sie haben ein klasse Finale gespielt. Der Trainer Klaus Schmalenbach hat sie perfekt eingestellt. Es ist auch ein Taktikfuchs und hat das hervorragend gemacht. Und die Kapitänin Elena Gillis, auch glaube ich eine der 3 besten Spielerinnen weltweit, hat noch 2 Tore gemacht in dem Spiel und hat mal wieder aufgezeigt, wie nervenstark doch diese Mannschaft sein kann, wenn sie 100%ig konzentriert und fokussiert ist. Und die Damen haben sich komplett verdient den Titel geholt.
Also 3 Weltmeistertitel, 1 Vize-Weltmeistertitel. Woran, wenn man jetzt Klagen auf sehr hohem Niveau anstimmt, woran hat es bei den U21-Herren gelegen? Waren die nicht fokussiert genug? Nein.
Ich muss dazu sagen, die U21-Herren, wenn vor der Saison einer gesagt hätte, dass sie ins Halbfinale kommen, dann hätten alle gesagt, okay, nehmen wir mit das Ding, weil die Mannschaft ist ganz, ganz stark verändert reingegangen, viele Routiniers raus, ganz neue Junge rein, jungscher Durchschnitt vom Alter und wirklich viele andere Teams, gerade so wie Frankreich, wie Italien, wie Großbritannien, dann dazu noch die Polen und da gab es so viele Teams, die so gut sind und dass die Mannschaft überhaupt ins Endspiel reingekommen ist, war echt schon eine Riesenüberraschung, zumindest aus meiner Sicht. Und das Finale, die haben auch nun gegen den amtierenden Welt- und Europameister Großbritannien gespielt, die eine sensationell starke Mannschaft haben und hinten raus hat ihnen einmal mehr leider Gottes das Quäntchen Glück gefehlt, weil selbst in diesem Endspiel war es nicht so, dass man da nicht aussichtsreich war. Man hat mit 1-Tor-Unterschied verloren und das war halt eine knappe Kiste hinten raus. Ja. Und also ich sehe es eher so, die haben wirklich tatsächlich nicht Gold verloren, sondern die haben extrem Silber gewonnen.
Also eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft in Kanada ist zu Ende gegangen für die deutsche Mannschaft mit 3 WM-Titeln und einem Vize-Weltmeistertitel. Wenn man jetzt auf die nächsten Jahre rausguckt, diese Erfolge, die die deutschen Kanu-Polo-Spieler und Spielerinnen da einfahren, löst das dann im Deutschen Kanubund dann auch die Mittel aus, die ihr dann braucht, um solche Wettkämpfe auch in Zukunft bestreiten zu können, dass ihr dann ja vom Crowdfunding letztlich nicht mehr abhängig seid?
Das wäre ein riesengroßer Wunsch, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wenn man sich aber mal so in anderen Ländern umhört, also ich glaube fast gefühlt jedes Land kriegt irgendwie mehr Unterstützung als wir. Hm. Da kriegen dann zumindest mal die Trainer Geld oder auch die Spieler oder zumindest wird das Material gestellt oder was auch immer. Das findet halt bei uns nicht statt. Also es wäre wünschenswert. Der Präsident des Deutschen Kanuverbands, Thomas Konietzko, war auch vor Ort. Der hat sich natürlich auch gefreut. Davon können wir uns am Ende aber auch nichts kaufen, wenn man ehrlich ist. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir die Möglichkeiten hätten. Ich weiß auch, der Kanuverband ist ein Verband, dem es auch nicht extrem gut geht. Das stimmt. Aber man könnte halt zumindest mal überlegen, was man machen kann. Weil ich glaube einfach, dass wir auch im Bereich des Deutschen Kanuverbandes, auch wenn wir eine Randsportart sind, eines oder vielleicht sogar das erfolgreichste Unterressort sind. Und man könnte sich ja mal überlegen, ob man nicht mal auf die Idee kommen könnte, dass man da vielleicht irgendwie mehr in Angriff nimmt. Weil es ist immer einfach zu sagen, nee, geht nicht und haben wir nicht. Aber man könnte sich ja mal überlegen, was man machen könnte, um das Ganze vielleicht ein bisschen mehr in Schwung zu bekommen und uns einfach mal ein bisschen mehr Gelder zur Verfügung zu stellen. Weil, ich weiß nicht, gerade Frankreich und Italien werden wesentlich mehr unterstützt und selbst Polen wird extrem unterstützt. Also es wäre halt schön, wenn zumindest vielleicht mal nur ein Teil übernommen werden würde. Und ich will es ja auch gar nicht überziehen und übertreiben, dass man da Riesengelder braucht, aber zumindest, dass man das Gefühl hätte mal als Trainer und als Spieler, dass man einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommt.
Und gerade solche Erfolge sind natürlich unterstützenswert und sollten dann auch gefördert werden, meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema. Wie war denn die Unterstützung vor Ort in Sachen Publikum? Wie wurde das Zuschauerinteresse in Kanada gesehen?
Ich glaube, man muss sagen, es ist schon ein Unterschied zwischen Europa und jetzt zumindest Nordamerika. Also es waren Zuschauer da, klar. Es war aber nicht so wie die letzten Jahre, wenn wir bei Großereignissen waren. Also wesentlich weniger Zuschauer und natürlich dadurch, dass es so weit weg war, natürlich auch wesentlich weniger Schlachtenbummler. Und auch gerade Deutschland hat immer einen sehr großen Support, wo dann so 200-300 Leute schon mal dabei sind auf so einen Veranstaltungen. Diesmal waren es vielleicht, ich weiß nicht, durch Eltern vielleicht 30, 35, 40, was natürlich super war, weil wir immer noch eine große Gemeinde waren und die haben viel Alarm für uns gemacht. Aber grundsätzlich war es von allem ein bisschen weniger. Aber es war ein schöner Spielort. Ich glaube, es war eine gute Erfahrung auch für Kanada, die nun keine Hochburg sind für Kanu-Polo. Und ich glaube, für alle anderen Beteiligten, es sind einige ja noch ein paar Tage früher hingeflogen, einige sind jetzt auch noch ein paar Tage länger geblieben, beziehungsweise jetzt auch noch vor Ort, um das Ganze zu genießen. Du bist ja auch nicht so weit mit dem Flieger weg von New York, Boston, Philly in den USA. Das heißt, ich glaube, es sind so 1,5 Stunden Flug. Und die nutzen das jetzt schon so ein bisschen aus oder haben es ausgenutzt, einfach mal ein bisschen weiter weg zu sein. Für einige war es der erste weite Flug in ihrem Leben. Und deswegen hinten raus eine komplett gelungene Geschichte. Alleine deswegen, weil man mal ein bisschen was anderes gesehen hat.
Also wunderbar. Jetzt bist du auf jeden Fall wieder zurück in Deutschland. Jetzt geht's für dich natürlich auch mit dem Ernst des Lebens wieder los. Du arbeitest ja nicht nur als Bundestrainer bei den U21-Damen im Kanu-Polo, sondern hast ja auch noch einen anderen Job, bist vor allen Dingen auch als Coach unterwegs und in dieser Tätigkeit aktuell auch gerade in Berlin bei den Europameisterschaften der Leichtathleten als Neuroathletik-Coach. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also ich musste erstmal relativ schnell wieder zurück, weil ja die Leichtathletik-Europameisterschaften seit Dienstag laufen in Berlin und das heißt, ich habe mich halt auch sofort am Montag ins Flieger gesetzt, bin dann Dienstag gelandet und hinter dem neuroathletischen Training, ich arbeite mit einem System, das heißt Neurotrim und mit diesem System mache ich im Endeffekt eins, ich arbeite an der Muskelansteuerung, sprich ich kriege einen visuellen Reiz, wenn ich auf dem Gerät stehe und muss den sofort mit dem Körper umsetzen. Was den Effekt hat, dass ich in der Explosivität und in der Schnelligkeit besser werde. Ich arbeite präventiv, ich arbeite mit der unteren Muskulatur und ich kann halt nach der Reha wesentlich schneller fit werden. Also das ist so das, was ich mache. Und um sich das bildlich vorzustellen, weil ja immer vom Erzählen her das immer schwierig ist, wenn jeder kennt es, wenn er mal mit dem Fuß umknickt. Ja. Und du kannst halt bei allem, was im Kopf passiert, wenn du ein Glas greifst oder wenn du dich einfach nur bewegst oder wenn du Auto fährst, dann kriegst du einen Reiz im Kopf und dein Körper setzt ihn um. Und diesen Reiz kann ich schneller machen. Das heißt, ich kann im Endeffekt, wie nennen wir das immer so schön, intelligente Muskeln unter anderem. Das heißt, wenn du jetzt diesen Seitwärtsknick hast mit dem Fuß und wegknickst, dann kannst du halt wesentlich schneller gegensteuern. Heißt, im besten Fall knickst du gar nicht mehr weg oder du knickst nur noch ein Stück weg, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dir zum Beispiel kein Band reißt. Oder dass, wenn du ein Sprinter bist oder jemand, der einen schnellkräftigen Sport macht, dass der halt einfach explosiver wird in seiner, in seinem Bewegungsablauf, dass er halt diesen Reiz viel schneller umsetzen kann. Und so arbeite ich halt unter anderem auch mit ein paar Leichtathleten und bin deswegen jetzt natürlich auch vor Ort, um zu gucken, was die dort treiben.
Guckst du nur oder kannst du da jetzt auch noch kurz vor Wettkämpfen dann mit diesen Athletik-Dreh oder mit diesen Neuroathletik-Kniffen dann auch noch eingreifen? Bringt das was, kurz vorm Wettkampf dann noch da einzugreifen, oder ist das etwas, was man eher im Vorfeld dann längerfristig angelegt hat?
Sowohl als auch. Also es ist halt, jeder ist halt individuell und ich habe halt mit meinen beiden Leichtathleten, die jetzt am Start waren, haben das so abgesprochen, dass wir ein Programm gemacht haben. Auch die 2 Wochen, als ich nicht da war, waren sie im Endeffekt in meinem Trainingsraum und haben selbst nochmal an dem Gerät gearbeitet. Also wenn du das so 2 Tage davor, das haben wir zumindest bei den Werfern jetzt rausgekriegt, 2 Tage davor nochmal einen schönen Reiz setzt, weil für die ist es halt die Ansteuerung, die dort extrem wichtig ist, und gerade bei den Diskuswerfern, weil wir reden jetzt von 2 Diskuswerfern, ist die Ansteuerung extrem wichtig, was so aus der Hüfte kommt. Und wenn sie da ein schlechtes Gefühl haben, dann passt der ganze Bewegungsablauf nicht. Und sie haben gesagt, auch durch das Training ist es für sie sehr extrem wichtig für ihre Ansteuerung. Und deswegen, wenn ich einen Reiz 2 Tage davor setze, dann ist es nochmal eine richtig schöne Geschichte. Und genau daraufhin haben wir jetzt halt hingearbeitet.
Kann man bei diesem Neuroathletiktraining sagen, je jünger derjenige, der trainiert wird, ist, desto schneller funktioniert auch diese Anpassung? Oder ist das dann auch wieder nicht nur vom Alter abhängig, sondern auch ganz individuell dann auch von den Muskelgruppen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, es ist abhängig von jeder einzelnen Person. Und da ist es wirklich egal, ob die Person 15 oder 80 ist. Ja, also ich habe auch 80-Jährige, mit denen ich trainiere, wo es bei denen natürlich ums Thema Lebensqualität geht, weil gerade im Alter sieht man manchmal, ja, man will jetzt diesen Schritt machen, aber es dauert extrem lange, bis ich den mache. Das heißt, ich kann da auch mit älteren Leuten arbeiten und sie im Endeffekt schneller wieder machen in ihren Abläufen und vor allem sicherer, was ja für den älteren Menschen sehr wichtig ist. Und für den, ich sage jetzt mal, Leistungssportler, da ist es auch sehr individuell, aber der Leistungssportler selber, der merkt halt, wie schnell er dort Fortschritte macht. Und dieses Training ist halt so getaktet, dass du einmal die Woche 90 Minuten trainieren sollst. Und in diesen 90 Minuten machst du halt sehr viel auch für den Kopf, also auch für das Thema Fokus und dich konzentrieren auf gewisse Sachen. Es ist mega anstrengend für den Kopf und es ist auch anstrengend für den Körper. Und du brauchst diese 3 bis 4 Tage, weil du setzt halt neue neuronale Verbindungen im Kopf, neue Synapsen, die sich bilden. Und du brauchst 3, 4 Tage, dass sich Kopf und Körper erholen und diese Verbindungen auch ordentlich wachsen können. Und wir machen halt zu jedem Training auch Leistungsdiagnostiken, 2 bis 3. Und da kannst du halt auch wirklich direkt darauf sehen, wie dein Körper reagiert, wie schnell du auf Veränderungen reagierst. Und du hast 10 Einheiten im Schnitt. Das ist natürlich unterschiedlich, individuell, aber zwischen 2,5- und 3,5-fache Verbesserung von deinem Ausgangspunkt vom ersten Mal. Und das schon nach 10 Einheiten. Also das ist auch, was der ein oder andere Trainer und ein oder andere Sportler gesagt hat, sie haben noch nie so schnelle Fortschritte bei einem Training gemacht wie hierbei. Und das ist eine tolle Rückmeldung für mich. Mhm. Und deswegen ist es halt so, dass ich halt auch immer mehr Sportler dazu bekomme, weil sie gesagt haben, halt, es ist ein Training, das gibt es so noch nicht, so haben wir noch nie trainiert und wir sehen da drin so einen großen Vorteil in diesem großen Ganzen. Ja, das muss man auch immer dazu sagen. Da gehört alles dazu. Der Heimtrainer, der Athletiktrainer, meinetwegen Chiropraktiker, Physiotherapeuten, Ärzte, und ich bin ein ganz kleiner Teil davon. Aber dieser ganz kleine Teil kann halt nochmal ein paar Prozent aus dem Sportler rausholen. Und deswegen werden es halt auch immer mehr Sportler, die das Ganze annehmen.
Sportler nutzen das. Du hast gesagt, du hast auch 80-Jährige, die sich da mit dann noch fit halten wollen. Ist das auch was für die Rehabilitation beispielsweise nach Schlaganfällen?
Ja, auch gerade so Thema, gut, dass du es ansprichst, gerade Schlaganfälle, MS, alles das, wo halt die Muskulatur kurzfristig nicht mehr da war oder man wieder eine neue Muskulatur braucht und neue Reize, kann das sehr doll helfen. Also wir haben da aus der Erfahrung schon mit vielen Leuten gearbeitet, wo es da halt wirklich Verbesserungen gab. Also ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, das ist alles individuell. Ja. Ich kann jetzt nicht immer sagen, dass es bei jedem funktioniert. Ich habe es aber auch noch nicht erlebt, dass es nicht funktioniert hat. Ja, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen geht es langsamer. Aber ja, ich kann da definitiv präventiv mitarbeiten und ich kann auch in der Reha mitarbeiten. Und im Normalfall, wenn jetzt jemand als Beispiel eine Knieverletzung hatte mit einer OP und seine normale Physiotherapie macht und dann zusätzlich das Training noch mit annimmt, dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass er damit noch ein bisschen schneller fit wird.
Also tolle Sache auf jeden Fall, die du da nebenbei, neben dem Kanupolo noch betreibst, eigentlich ja eher in deiner Haupttätigkeit. Wann geht's denn in Sachen Kanupolo für dich wieder rund und was sind so die nächsten Stationen, die du auch mit der U21-Nationalmannschaft der Damen dann vorhast?
Wir haben jetzt in Berlin, in, ich glaube, 2 oder 3 Wochen haben wir, das nennt sich Bundesländervergleichskampf. Da kommen im Endeffekt so alle jungen Spieler aus den verschiedenen Bundesländern zusammen und spielen gegeneinander als Bundesland. Und für uns ist es halt immer sehr schön, weil wir dort im Endeffekt eine Sichtung haben von den besten Nachwuchstalenten in Deutschland. Das ist Teil 1 und wir haben in knapp 4 oder 5 Wochen haben wir die deutschen Meisterschaften in Duisburg. Und ja, da auch vor Ort ist immer ganz praktisch, weil da ist dann Jugend, Schüler etc. pp. Auch da können wir nochmal sichten. Das sind so die nächsten beiden Geschichten. Und dann wird es so zum Ende des Jahres wahrscheinlich, so November, Dezember, wird es das erste Trainingslager geben mit Vorbereitung dann schon wieder auf die neue Saison.
Also es geht im Grunde Schlag auf Schlag, kann man sagen, auch im Kanu-Polo. Da hört die Saison eigentlich nie auf. Und wenn sie vorbei ist, dann ist die Vorbereitung für die nächste Saison schon in den Startlöchern. Marc Uhlmann war das, einer der beiden Bundestrainer für die U21-Nationalmannschaft der Damen. Und die sind genauso wie ihre Damen, die älteren Damen und die älteren Herren, Weltmeister geworden in Kanada. Marc, vielen Dank und alles Gute für die nächste Zeit. Wir bleiben dran am Thema.
Danke, Malte.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der Besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.